Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan.
Wir sind remote verbunden, das ist dem Wetter geschuldet, denn es ist warm angekündigt heute.
Ja, sehr heiß sogar, 34, 35 Grad. Und da dachten wir uns, wir bleiben mal zu Hause.
Ja, du hast ja Klimaanlagen und ich hatte Sehnsucht nach meinem Büro, ich bin trotzdem hergefahren. Ich habe hier auch eine mobile Klimaanlage, die ist aber sehr laut.
Ja.
Mal gucken. Ja. Mal gucken, wie es wird. Naja.
Also ich habe jetzt gerade, um alle neidisch zu machen, 21 Grad hier, ohne dass die Klimaanlage läuft. Es ist also sehr angenehm.
Ja, ohne neidisch zu machen ist natürlich, das ist wie die nachfolgende Sendung ist für unter 60-Jährige nicht geeignet. Und Harald Schmidt sagt dazu, genug Zeit, um die Hose schon mal aufzumachen.
Ja, aber du hast vielleicht den Podcast mit Adam Tooze bei Surplus gehört. Da ging es ja auch um die Hitze und die Hitzetote. Und da muss man schon ganz klar sagen, das hängt schon an mangelnder Klimatisierung. Und das können wir uns jedenfalls nicht zum Vorwurf machen, dass wir das nie thematisiert haben. Ich würde sagen, seit 2020, seitdem wir diesen Podcast machen, haben wir eigentlich immer auch das Credo Klimaanlagen für alle ausgegeben. Und dass das wichtig ist, dass man zum einen den Klimawandel bekämpfen muss, zum anderen aber auch sich anpassen muss an das, was ohnehin kommt. Und das bedeutet dann Klimaanlagen zum Beispiel auch gerade dort, wo gearbeitet wird oder wo Menschen krank sind, sprich in Krankenhäusern.
Ja. Die heutige Episode wird präsentiert von Incogni. Das ist ein virtuelles, digitales, irgendwie unscheinbares Produkt, das ich aber aus eigener Anschauung empfehlen möchte. Ich bin nämlich selbst seit langem Kunde. Worum geht's? Wir alle hinterlassen im Internet Spuren, Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten. Das alles liegt dann irgendwo da draußen auf Seiten, von denen wir noch nie gehört haben. Und das ist nicht bloß unangenehm, sondern das ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Identitätsdiebstahl, Betrugsversuche, Mahnungen für Verträge, die man nie abgeschlossen hat, Konten, die in deinem Namen eröffnet werden. Das passiert Leuten, die denken, ihnen kann das nicht passieren. Und es fängt fast immer damit an, dass persönliche Daten frei verfügbar im Netz herumliegen. Und jetzt ist ja so, die Datenschutzgrundverordnung nervt uns alle im Alltag ein wenig. Wir klicken endlos Cookie-Banner hier, Einwilligungsdialoge da. Aber sie hat uns ein wichtiges Recht gegeben, das die meisten von uns nie nutzen, das Recht auf Vergessenwerden. Wir haben einen rechtlichen Anspruch darauf, dass die eigenen Daten aus dem Netz entfernt werden. Das Problem ist nur, diesen Anspruch selbst durchzusetzen, bei Dutzenden oder Hunderten von Seiten, das ist kompliziert. Incogni schickt mir also monatlich Berichte, aus welchen Datenbanken ich wieder gelöscht wurde. Deren Namen habe ich, so wie sie mir aufgezählt werden, alle noch nie gehört und ihr kennt sie sicherlich auch nicht. Und genau da hilft euch Incogni. Incogni kennt die dunkle Seite des Netzes und setzt dein Recht dort für dich durch. Man bekommt also regelmäßig Updates. Hier wurde etwas entfernt, dort läuft ein Auftrag auf Löschung. Und was ich besonders gut finde, ist das Feature Custom Removal. Man kann neben den großen Datenbanken, die dort automatisch gelistet sind, nämlich noch ganz gezielt bestimmte Seiten angeben, auf denen man seine eigenen Informationen gefunden hat und von denen man runter will.
Also, die DSGVO gibt dir das Recht und Incogni sorgt dafür, dass es auch tatsächlich passiert. Wenn ihr das ausprobieren wollt, geht auf incogni.com/20er und gebt den Code 20er ein. Damit bekommt ihr 60% Rabatt auf den Jahrestarif. Nochmal incogni.com/20er, Code 20er. Der Link ist auch in der Episodenbeschreibung.
Das haben wir vor allem deswegen gesagt, weil die Deutschen 2% ja sowieso nicht den Unterschied machen. Nein, aber Klimaanpassung war immer ein wichtiges Thema.
Ja.
Wie auch bei Corona ja auch Anpassung. Niemand hat ja bei Corona gesagt, ja, wir bekämpfen einfach das Klima, aber bloß keine Masken aufsetzen, sondern es ging ja immer Hand in Hand. Und von daher ist es sehr merkwürdig, dass wir hier, muss ich schon sagen, wie kann man es eigentlich genau sagen? Es gab, ich kann mich noch dran erinnern.
Ist das Ignoranz oder was ist das eigentlich? Weil es ja wirklich auch nicht nur eine politische Abwehr gibt, solche Maßnahmen durchzusetzen, sondern auch in der Bevölkerung. Ich will das nur mit einem Beispiel untermauern. Mhm. Ich habe am vergangenen Mittwoch ein kleines Community-Treffen gemacht, dazu aufgerufen via Instagram, dass wir gemeinsam in Kassel ins Museum gehen. Da war eine sehr sehenswerte Rembrandt-Ausstellung. Dann kam ich dort an, Schloss Wilhelmshöhe, man muss da noch so 500 Meter den Berg rauf. Man ist also eigentlich schon fertig, wenn man ankommt. Es ist 34 Grad und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal eine kühle Cola in einem Café zu trinken. Und dann erfahre ich, ja nein, das Café haben wir geschlossen, wir haben nur draußen Bewirtung. Ja. Es sitzen also unter zu kleinen Sonnenschirmen wirklich uralte Menschen, die Flammkuchen essen, bei 34 Grad und einen Weißwein trinken. Ja. Da wundere ich mich natürlich auch über nichts mehr.
Nee. Das ist deswegen auch diese Todeszahlen doch höher als gedacht, also geht wohl jetzt bis 11.000 und so. Wir haben heute mehrere Themen, zumindest auf meiner Seite, aber in dem großen Theo Baker Buch ist es auch, dass man eigentlich gar keine richtigen Normalzustände hat.
Mhm.
Eigentlich lebt man immer so ein bisschen in seiner Vergangenheit und stellt fest, ach so, ist doch alles ganz anders. Also ich habe einen Text über Familie, in dem argumentiert wird, dass das 1950er Bild von der amerikanischen Familie, das ja vor allem auch im Film so erfolgreich war, schon von den Kindern in diesen Familien später nicht mehr gelebt wurde.
Ach ja.
So wie ich ja auch schon drüber sprach, nach Nürnberg zu fahren und dort zu erfahren, dass 1993 die erste Ausstellung zum NS stattfand, wo man sich dachte, aber das ist doch dann meine Schülergeneration. Also war ich der Erste? Ja, du warst der Erste. So, ja. Also es gibt irgendwie keine Normalzustände. Und so ist es beim Klima auch. Ich kann mich daran erinnern, dass wir vor, also Greta kam 2018, 19, hat diese großen Aufschläge gemacht mit ihren Reden, how dare you und so weiter, die Hütte brennt. Jetzt brennt ja die Hütte wirklich. Und wirklich alle steigen in dieses Meme-Theater ein, März Rede nochmal zu zeigen mit, die Welt wird nicht untergehen, während die Welt untergeht. Und damals war es wirklich ganz verpönt, ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß nicht mehr, welcher der amerikanischen großen Literaten damit anfing zu sagen.
Ja, kann ich dir sagen, Jonathan Franzen, der richtig, hat einen sehr guten Jonathan Essay Franzen. Geschrieben.
Klimaanpassung ist auch wichtig. Und alle so, nein, bloß nicht anpassen. Wir müssen den Klimawandel bekämpfen. Und alle Wissenschaftler so, naja, also unsere Aufschlagsforschung kam aus den 70ern. Jetzt in den 30 Jahre später, 40 Jahre später darüber zu reden, heißt, es ist schon geschehen. Ja. Wir können für die zweite Hälfte des Jahrhunderts irgendwann nochmal eine Anpassung jetzt anorganisieren. Aber der Klimawandel ist schon geschehen, nur die Effekte kommen halt jetzt noch.
Das ist das Tenet-Thema.
Im Grunde ja, genau. Ja. Genau.
Die Zukunft ist schon geschehen, sie holt uns jetzt heim.
Genau, wir können sie nur so ein bisschen mit, das sieht dann aus wie Magie, so sichtbar machen, aber sie ist schon geschehen. So, und jetzt sehen wir halt, ja, sie geschieht eben gerade und dass wir in Deutschland immer noch so eine, ja, 3% der Häuser haben Klimaanlagen, reicht doch irgendwie. Siesta braucht niemand, ihr seid alle faul. Ja. Davon will man einfach nicht abrücken. Und das verstehe ich ehrlich gesagt so gar nicht. Also es kommt mir, und ich habe ja jetzt erlebt auf Texel 2 Wochen lang absolut perfektes Wetter einfach. Immer Wind, nie wärmer als 25 Grad. Den Rest erledigt die Sonne, wenn man doch mal an den Strand will, reicht ausreichend. Und diese 15 Grad mehr, die es jetzt immer hat, die sind nicht zu ertragen. Also ich bin für, ich sage es jetzt ganz offen, technologieoffene Lösungsstrategien.
Ja,
kostet es, was es
geht
wolle.
Es nicht. Ja, und das Geld könnte man ja mobilisieren. Man mobilisiert es ja auch in andere Richtungen. Und das ist noch ein zweites Thema, das ich gerne ansprechen würde, denn das finde ich ebenso beängstigend. Nämlich, dass wir jetzt merken, wie der hybride Krieg auch immer mehr hier spürbar wird. Wir haben diesen Vorfall mit der Drohne am Flughafen in Leipzig. Noch ist nicht so genau geklärt, woher was kommt, aber man kann sich natürlich einiges zusammenreimen.
Ist auch egal, ehrlich gesagt. Die Drohne
genau,
ist da.
Man wird in diesen Vorfällen auch am Ende nie genau Rückschlüsse ziehen können, aber wir ahnen, was dann so allgemein der Fall ist. Und ich sehe wirklich diese große Gefahr, dass wir in einen Krieg schlittern, der dann nicht so aussieht, jetzt werden Truppen da und dorthin gezogen, sondern dass es wirklich so passiert über diese Hybridisierung des Krieges und dass man dann irgendwann von EU-Seite oder von Deutschland aus verkündet, wir müssen uns ehrlich machen, Wir können die Augen nicht mehr länger davor verschließen, dass wir uns gegen unseren Willen mit unseren Bündnis- und Wertepartnern in einem Krieg gegen Russland und andere feindliche Mächte befinden. Und dann ist das einfach so. Und ich finde das so katastrophal, dass man einfach jetzt sagt, naja, dann muss man jetzt nochmal gucken, wie kann man sich besser vor Drohnen schützen oder so. Manche rufen dann nochmal dazu auf, das müssen wir jetzt mal direkt, deshalb müssen wir direkt Taurus liefern, um nochmal Russland mehr unter Druck zu setzen. Also man merkt ja einfach nicht, dass diese Entgrenzung des Krieges in alle Richtungen geht und zwar auch dann in unsere Richtung. Ja, also man kann ja nicht zum einen feiern, dass man weit ins russische Inland mit Drohnen kommt und dann aber glauben, dass hier keine Drohne ankommen wird. Ja. Und diese Hybridisierung des Krieges sehe ich als eine solche Gefahr an und dann wirklich ein Schlittern in einen Weltkrieg, dass ich verblüfft darüber bin, dass das nicht darunter gesehen wird, sondern man eigentlich immer noch sagt, gut, wir müssen siegen und das hat seinen Preis und wir sind bereit, ihn zu zahlen oder so. Ja. Also ich bin da auch schockiert und ich finde interessant, dass man ja so gut wie keine anderen Stimmen dazu hört. Also natürlich kann man jetzt immer vereinzelt Stimmen aufzählen, aber wenn wir mal in die Parteien gucken, ja, also wir haben CDU, FDP sowieso sind da auf Kurs, ja, also immer als weiter aufrüsten und so. Mhm. Dann hat man die AfD, die wird dann zwar immer als russlandfreundlich dargestellt, in Wahrheit wissen wir ja, die AfD ist für Aufrüstung, also Alice Weidel und Robert Habeck sind die beiden Politiker, die höchste Summe bereitstellen wollen für die Aufrüstung. Wenn wir uns mal diese Parteitage der AfD ansehen, zum Beispiel auch den letzten, dann merken wir, ganz viele Abgeordnete oder Delegierte treten dort auf und beginnen ihre Rede schon damit, dass sie sagen, ich habe 5 Jahre gedient, also die sind nicht auf einem antimilitaristischen Kurs. Ja. Wenn man sich ansieht, weiter BSW, inzwischen völlig marginal geworden, dient sich immer mehr genau dieser AfD an. Ja, die Grünen wollen Russland besiegen, die grüne Jugend schlägt dieselben Töne an, wohl wissend, dass sie dann als Akademiker-Kids nicht an der Front landen werden, sondern das machen eben die aus den unteren 50% der Einkommensschichten, aber die haben dann quasi ihre gerechte Sprache, weil die ja nicht so politisch korrekt sind. Dann hast du die Linken, die was machen die eigentlich? Also wenn man sie hört, dann müssen sie, bevor sie sich gegen Aufrüstung oder für Diplomatie aussprechen, erstmal einen ganz langen Disclaimer einfallen lassen, um nochmal zu betonen, wie völkerrechtswidrig das Verhalten von Russland ist. Und darüber vergessen sie aber dann, was sie eigentlich sagen wollen. Die linke Jugend löst den Nahostkonflikt und ist damit beschäftigt. Die SPD hat Mütze nicht und solche vernünftigen Stimmen ausrangiert. Da regiert jetzt der Seeheimer Kreis. Und die Jusos haben meines Erachtens einen Vaterkomplex und unterwerfen sich eigentlich mit Freuden Boris Pistorius. Und wie richtige Kinder geben sie sich dann auch mal ungezogen und zanken ein bisschen, sind mal aufmüpfig. Aber am Ende folgen sie doch aufs Wort, wenn der Papa es von ihnen will.
Ja,
und damit sind wir eigentlich in einer Situation, wo keine politische Kraft da ist, die versucht, eine andere Herangehensweise zu wählen, um diese Eskalationsspirale aufzuhalten, in die wir immer weiter hineingehen und dann eben über ganz kleine Dinge, nämlich winzige Drohnen, die sehr viel anrichten können und enorme Effekte haben. Da müssen eben dann nicht irgendwelche Panzer von Rheinmetall oder sonst was ins Rollen kommen, sondern das funktioniert dann durch diese winzigen Technologien, die sehr tödlich sind, aber ja. Wie schätzt du das ein?
Also ich habe heute einen Text im Salon, ein Interview geführt in der FAZ von Jelizaweta Landenberger mit Wolodymyr Jermolenko. Beide mir unbekannte Menschen, aber er ist ein ukrainischer Philosoph, dessen Vater damals Habermas auf Ukrainisch oder Russisch übersetzte, um das da sprechfähig zu machen. Und diesen Text habe ich nur mit, weil die FAZ drüber schrieb, Habermas dachte, wir hätten den Krieg überwunden. Und ich war so ein bisschen getriggert, weil ja, an Habermas gibt es viel zu kritisieren, aber zu viel Friedensgedanken oder was auch immer, alle reden nur noch und machen deliberative Demokratie, pipapo. Das so rückblickend, oder bin ich in diesen Text eingestiegen und habe mir dann relativ zügig, fiel mir auf, ach so, hier ist auch die Fragestellung so ein bisschen entscheidend und was die Redaktion am Ende draus macht. Denn in diesem Text geht der Philosoph dann auf folgendes Bild ein. Agora und Argon, die beiden Widersprüche. Also Agora, ich habe ja berichtet aus Athen, der große Platz, wo sich alle trafen, die Buhl, der Rat der 500 oder noch alle, die Zwischenrufe machten, über die eigenen Angelegenheiten entschieden. Und dann Argon, der eigentlich griechische Wettkampf, der aber dann natürlich in moderner Form den Sport weit übertraf und auch das Kriegerische mit auffasst. So, und jetzt geht es in diesem Text um die Balance. Und wir hatten ja schon Alexander Kluge hier, der mit der Krieg ist eine eigene Entität und so weiter. Und der Jermolenko sagt in diesem Gespräch, und deswegen habe ich es dann auch mitgebracht, weil es wirklich überhaupt nicht zu dieser Überschrift passt und zu dem Dreh, den die FAZ da mitgeben wollte. Er sagt folgendes, Zitat dieses ukrainischen Philosophen. Natürlich sind die Russen unsere Feinde, aber die Menschen in der Ukraine sind nun in der Stimmung, dass sie nach weiteren Feinden suchen. Dieser Geist des Kämpfens ist in der Lage, Feinde zu kreieren. So, wir sind also hier mittendrin in dieser Realität, in der wir sagen müssen, wenn irgendwo eine Drohne mit Sprengstoff bewaffnet aufgefunden wird, ist das Argon. Wer Urheber ist, ist völlig egal. Erstmal steht fest, das ist die Killing Zone. Und wenn es der Leipziger Flughafen ist, sollte jetzt keine Oma Erna, die immer noch ihren Flammkuchen bei Hitze unter zu kleinem Sonnenschirm isst und gerne in der Vergangenheit lebt, sagen, aber das geht doch gar nicht. Am Leipziger Flughafen ist doch kein Krieg. Dann müssen wir sagen, doch. Der Lauf der Dinge ist immer erst rückblickend, ja, retrospektiv haben wir da einen Sinn reingegeben, aber wir müssen leider 2026 schon mal feststellen, dass der Leipziger Flughafen zur Killing Zone geworden ist. Jetzt können wir natürlich unendliche Heldengeschichten erzählen, wie ein Busfahrer da aussteigt und mit dem Fuß diese Drohne auf den Boden tritt und sie dabei nicht explodiert. Aber das ist auch nur Beiwerk, sozusagen. Sondern die Drohne war da. Und die, der Drohnenpilot heißt Argon. Und Argon ist kein Mensch und hat nie gelebt und ist eine Idee, die 3000 Jahre alt ist, die sagt, wie Alexander Kluge, der Krieg ist eine eigene Entität. Wenn zwei Mächte im Krieg stecken, dann kämpfen die nicht gegeneinander, sondern jeder für sich gegen den Krieg. Und dieses Zitat hier aus der Ukraine finde ich doch sehr bezeichnend, denn wir haben genau dasselbe Problem. Wir müssen uns gerade Feinde kreieren, denn jedes Mal heißt es Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Und man fragt mal, gegen wen denn? Und dann wird immer so im zweiten Nachsatz, ja, bald in der Zukunft, wenn uns der 100-jährige Putin so. Und man ist so kurz vor der Odysseus-Geschichte, wo man sagen muss, nee, die Helena gab's nie. Die kann man ruhig mal mit dunkler Haut darstellen oder so. Und dann ist alles durcheinander, ja. Und so ist das hier auch. Und wir haben heute einige Texte, wie gesagt, die zeigen, es gibt sowieso kein Normal. Das ist nicht nur bei Klima so, das ist auch bei Familie so. Das ist bei, was ist eigentlich die Stanford-Universität so? Diesen Begriff, den der Theo Baker da fasst mit, ja, wir haben halt über der Wasseroberfläche so eine Ente, die dreht einfach ruhig ihre Runden und dann Kameraschwenk unter die Wasseroberfläche, die Beine paddeln so wild, dass man sich fragt, also da soll jetzt noch eine Richtung und eine Intention drin stecken, das ist einfach nur Überlebenskampf. Und genauso auf allen Ebenen.
Ja. Aber das ist höchst gefährlich und dass die Journalisten und Intellektuellen da ihrer Verantwortung sich gar nicht bewusst sind und eigentlich diese Eskalation noch befeuern. Nochmal sagen, wir müssen jetzt Taurus liefern und jetzt müssen wir da nochmal dort aufrüsten und das noch machen. Und warum sind wir nicht eigentlich schon längst eingestiegen in den Krieg? Also es ist ja immer noch diese Vorstellung. Nach 5 Jahren, man hätte es ja nach 3 Monaten hätte man es ja noch entschuldigen können, dann kann man sagen, man wusste es noch nicht so genau, ja. Aber es ist ja jetzt nach all diesen Jahren noch immer so, dass man glaubt, dass man einfach einen Siegfrieden erreicht, von dem mir niemand sagen kann, wie das aussähe. Also wird Russland dann von Ursula von der Leyen mitregiert oder wem? Also da wird ja nie irgendetwas zu gesagt. Und wir wissen ja, dass Putin der eine ist und wer hinter ihm noch steht oder stehen könnte, dass das keineswegs Gesellen sind, mit denen man sich eher anfreunden würde. Aber man ist einfach so darauf erpicht zu sagen, ich bin immer moralisch korrekt, ich stehe auf der Seite des Guten und weil ich auf der Seite des Guten stehe, brauche ich auch gar keine Angst zu haben. Ja. Also man wird auf jeden Fall sagen können, wenn der große Krieg kommt, dann ist es wahrscheinlich der tödlichste und der moralisch beste Krieg. Ja, darauf wird es dann hinauslaufen. Und wenn jetzt Leute mir schreiben, aber es gab doch den und den Politiker noch oder den und den Journalisten, das stimmt. Ja, es gibt hier und da einzelne Stimmen, aber das sind eben einzelne Stimmen und die sind im Grunde genauso ohnmächtig, wie meine eigene Stimme es ist. Und das ist das Interessante, dass wir überhaupt kein Bewusstsein dafür haben und auch nicht eine große Bewegung jetzt in der Bevölkerung. Das Einzige, was wir sehen, sind ein paar merkwürdige Friedensdemonstrationen oder überwiegend merkwürdige, und irgendwelche SPD-Influencer haben nichts anderes zu tun, als dann diese Leute, die sicherlich zum Teil auch aus einer großen Sorge heraus einfach sagen, ich gehe jetzt mal auf die Straße, noch vor der Kamera vorzuführen. Das ist ja, der einzige Beitrag, der noch von diesen Leuten geleistet wird. Das ist wirklich eine verfahrene Situation, und ich will da wirklich nochmal daran erinnern, an dieses Schlafwandeln, das zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Am Ende haben alle gesagt, ja, wir wollen eigentlich gar nicht. Mhm. Aber leider müssen wir. Und in genau diesen Zustand kommt man dann hinein.
Ja, ich werde jetzt ein Argument machen. Das ist so nicht nur umstritten, sondern so streitbar. Ich werde so viel Kritik dafür bekommen, sogar von dir, Wolfgang.
Müssen wir wieder eine neue Folge nochmal aufnehmen?
Bitte lass es mich ausführen. Ich will Folgendes sagen. Ursula von der Leyen kam ja 2020 ins Amt und hatte die Green Deal-Idee dabei. Ja. Wenn das einfach 5 Jahre später passiert wäre oder jetzt in diesem Sommer, ja, wäre das ja ganz anders. Also, dass Klimatechnik jetzt die Wachstumsstrategie ist, die uns auch im Systemstreit mit China in die Vorderhand bringt, ja, das wäre ja unbestreitbar gewesen. Nur, und das ist eben, die aktuelle Wachstumsstrategie ist Verteidigung, und sie ist besonders erfolgreich, weil sie selbst diejenigen einlullt, die an eigentlich immer glauben, sie stünden auf der richtigen Seite. So, ja. Und die müssen sich halt jetzt wirklich eingestehen, es geht um nichts anderes als um unternehmerische Wachstumsstrategien, ja, mit einer Geldquelle, die man nicht mehr am Markt, denn der Markt ist ja gescheitert, Kapitalismus ist vorbei in vielen Bereichen, sondern jetzt holt man sich das Geld aus, steht im Grundgesetz. 100 Milliarden, zack, zack, 10 Milliarden an Helsing, ja, 10 Milliarden an Rheinmetall, 10 Milliarden an Dings, und dann gucken wir mal so in 3 Jahren, was raus geworden ist. Ne? Die Ukrainer beschweren sich ja schon, dass überall die Rotor so abbrechen und dass die Drohnen gar nicht richtig fliegen und so. Und jetzt kommt mein Punkt. Ja. Der Irrweg, auf dem man sich da befindet, ist so falsch, wie zu glauben, Body Positivity bringt dich irgendwie weiter im Leben. Nein, das ist eine Ideologie der Ernährungswirtschaft, die dich mit High-Processed Food einfach in den Gedanken bringt, es ist gar kein Problem, mit 50 Kilo Übergewicht rumzulaufen. Auch du bist ein schöner Mensch. Und im Gefühl wissen alle, stimmt nicht. Aber es wird den Leuten eingeredet, ja. Und hier treffen sich sozusagen die Milieus. Leute, die heute von, wir müssen uns verteidigen gegen den zukünftigen Putin, weil irgendwann und so weiter, sind im Grunde große Überschneidungsmenge mit Leuten, die, nein, Body Positivity, also komm mir nicht so nah, aber du bist auch ein schöner Mensch. Der eine Gedanke ist Gedanke, der andere ist gesprochen.
Ich versuche, die beiden Sachen zusammenzukriegen, und so ganz bekomme ich es eben nicht zusammen.
Aber wir können auf die YouTube-Kommentare abwarten.
Nein. Lass uns doch ein wenig Klarheit können wir versuchen, noch reinzubringen in deine Argumentation. Zumindest Verständnishilfen kannst du anbieten. Also ich habe ich habe jetzt deinen Seitenhieb gegen Body Positivity verstanden, will dazu Folgendes sagen. Ich würde zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass natürlich ein starkes Übergewicht nicht gesundheitlich gut ist, steht außer Frage. Mhm. Body Positivity meint ja auch grundsätzlich eine Akzeptanz von Körpern, die nicht einer Norm entsprechen, die zum Beispiel von der Werbung dargestellt wird. Und die Norm ist, dass Männer 1,85 groß sind und breite Schultern haben und so weiter. Nun sind nicht alle Leute so groß gewachsen zum Beispiel und haben volles Haar mit 60 noch und was weiß ich. Und das ist ja auch ein Gedanke der Body Positivity, dass natürlich darüber jetzt auch irgendwelche Dinge gerechtfertigt werden oder nochmal besonders gut geheißen werden, wo man auch sagen kann, ja, das ist ein Problem geschenkt. Da muss man aber auch nochmal sagen, das ist ja oft auch eine Frage von, wer kann sich wie Ernährung leisten, wer kann sich wie Fitness leisten. Also das als das eine gesagt. Was du jetzt da zusammenziehst, das wird mir aber nicht so ganz eindeutig, denn ich stimme absolut zu. Der Krieg ist da eine Entität geworden und inzwischen macht man damit die neuen Geschäfte und das wandelt sich immer mehr. Und ich werde auch einen Text aus der Süddeutschen Zeitung bringen, wo man sich in der Ukraine mal umgesehen hat, wie jetzt neue Rekrutierungsverfahren sind, wie man auch so eine Start-up-Kultur wirklich so mit Pop-up-Stores installiert und einen Lifestyle, so wird es dann wirklich genannt, in die Bevölkerung bringt, egal ob sie aktiv kämpft oder nicht. Alle sind jetzt so in dieser neuen Kriegswirtschaft zu Hause, dass ich dir da absolut recht geben würde, aber ich kriege die Verbindung Body Positivity und das, was du jetzt ausgeführt hast zu dem nicht stattfindenden Green New Deal und der Kriegswirtschaft, nicht ganz zusammen.
Ja, wollte auch nur sagen, dass sehr viele Leute manchmal auf der falschen Seite stehen.
Ja.
Und bei dem Rest würde ich sagen, wir haben jetzt Engagement hochgetrieben. Ich muss ja jetzt nichts noch aufklären.
Okay, also alle denken darüber nach, was du uns zu diesem Beispiel sagen willst. Also was natürlich stimmt, ist, dass tatsächlich sich alle auf der guten Seite wähnen und nicht merken, mit wem sie eigentlich ins Bett gehen.
Genau.
Das ist ja, glaube ich, das, was du da deutlich machst. Denn der Zuckerindustrie ist natürlich ein Body Positivity Gedanke sehr recht.
Ja, die Zuckerindustrie ist, wie wir von Yuval Noah Harari wissen, auch diejenige, die tödlicher ist als die Schießpulverindustrie. Und damit kann man jetzt, ja, Zucker wurde gefährlicher für die Menschen als Schießpulver. Und das ist einfach der richtige Gedanke. Und da stecken immer Industrieideologien hinter.
Und das muss, da bin ich eigentlich schon auf ein neues Rüstungs-Startup gespannt, das jetzt Zuckerindustrie Gedanken mit hineinbringt in die Aufrüstung. Weißt du, vielleicht kann man es so machen.
Beide so ein bisschen inkompatibel, weil es ja immer noch, also noch Einstellungstests gibt.
Genau,
ein paar Liegestütze muss man immer noch.
Körper, ja.
Genau, aber da wird ja auch, haben wir ja bei Eis gesehen, gerne mal ein Auge zugedrückt.
Ja, das ist ja vielleicht doch nochmal was, jetzt entgegen deiner These zur Body Positivity. Wenn man jetzt nicht den soldatischen Körper hat, dann wird man vielleicht nicht eingezogen. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, stark zuzunehmen, um dem Einzug zu entgehen, aber möglicherweise, also ich sage mal so, ich würde zumindest Eltern raten, jetzt schon mal Atteste zu sammeln, was die Kinder so alles haben. Die Kinder haben ja Allergien und haben ja Asthma und so weiter. Und da kann man ja jetzt schon mal sich sehr gute Ärzte suchen, die gute Atteste ausstellen. Ich würde auf jeden Fall schon mal in diese Richtung plädieren.
Ja, man hat noch die Wahl. Über Freiheit geht es heute auch viel. Aus der Ukraine kommen neue Freiheitsideen. Wir können hier sagen, man hat noch die Wahl, ob man Helsing zum Opfer fällt oder Nestle.
Ja.
Oder anderen Firmen. Es sind nur Chiffre jetzt gewesen.
Ja. Wir weisen an dieser Stelle noch darauf hin, da könnt ihr das auch alles Stefan nochmal persönlich sagen, was in den Kommentaren steht, dass wir einen Live-Salon veranstalten, nämlich am 22. August in Frankfurt im Saal Bornheim. Dort sind wir klimatisiert, das ist wichtig zu betonen, und werden dann live uns sehr schöne Themen ausgesucht haben. Ich habe jetzt auch schon eine Idee, was ich mache. Und ich denke, es geht, also wir werden einen bunten Strauß präsentieren. Es gibt noch Karten. Geht einfach auf die Seite neue20er.de. Dort findet ihr unter den Terminen diesen Auftritt im Saal Bornheim. Und dort könnt ihr auch direkt euch ein Ticket buchen mit Platz. Das heißt, man muss nicht jetzt um einen Platz rangeln. Es ist alles im Saalplan dann anzuklicken. Und es gibt auch noch den Vorteil, dass wir davor und danach auch da sind. Man kann also auch mit uns sprechen und auch mit allen anderen natürlich. Man kann also mit vielleicht Gleichgesinnten oder Gleichinteressierten zusammentreffen.
So ist es. Was lesen wir heute?
Wir lesen von Theo Baker das Buch How to Rule the World, an Education in Power at Stanford University. Theo Baker ist 17 Jahre alt, ein sehr talentiertes Kind, das dann in Stanford beginnt zu studieren, dort für die Universitätszeitung arbeitet, einige Skandale enthüllt, das zieht sich durch das Buch hindurch, und er lernt eben diese Gesellschaft kennen, in der ganz viele glauben, dass sie bestimmt dazu sind, die Welt zu regieren, dass sie auserwählt sind, es sind kuriose Gestalten, es sind sehr viele Schwindler auch unterwegs, das heißt, fake it till you make it ist da ein Credo von vielen, das uns vorgestellt wird. Das ist ein Buch eines Nachwuchsjournalisten, das ich, also sagen wir so, ich finde dieses Buch interessant, aber wir müssen den Autor mitkritisieren. Wir müssen, ja. Also der Autor ist Teil des Problems, das er schildert, und das merkt er oftmals nicht. Insofern müssen wir auf zwei Ebenen das Buch rezipieren und dann wird es, glaube ich, interessant.
Das dachte ich mir schon, dass du das so einführst, denn wir haben es mit einem richtigen Gen Z-Autoren zu tun. Da funktioniert natürlich sowieso die Textgestaltung ein bisschen anders. Jetzt wissen wir auch, wann er sich und seine Freundin entjungfert hat und so. Ja. Und das ist natürlich alles hochtrabend. Trotzdem ein teasenden Satz dazu, zur Hochstaplerei und so. Ich habe mich nämlich auch gefragt, also der hat sehr, also wirklich außergewöhnlich berühmte Eltern im Journalismus, die für New York Times und New Yorker schreiben. Dann so ein Buchdeal, inklusive er ist sowieso bei Stanford angenommen worden und so weiter und so fort. Und im Grunde ist das die Geschichte, wie ein Neuling, damals 17, an die Universität kommt und quasi noch im ersten Semester anstößt, Texte so zu schreiben, dass am Ende der Präsident dieser Uni geht, weil er ein Hochstapler ist.
Ja.
Und along the way hat man sich entschieden, wir schreiben hier nicht nur das Buch über, wie er den Stanford-Präsidenten, sondern wir schreiben ein ganzes Buch über Stanford. Also es ist sozusagen zweigleisig. Und das sagt doch schon einiges, dass sehr viele Leute im Entstehungsprozess dieses Buches sich dachten, nee, das reicht nicht einfach hier nur, obwohl es schon sozusagen krass genug ist, ja, wie jemand so eine Koryphäe in der Alzheimer-Forschung und überhaupt abräumt von diesem Posten, sondern nee, das müssen wir als Gleichnis, als Metapher benutzen. Und das, wir werden es nachher inhaltlich entfalten. Das ist eine voll richtige Entscheidung gewesen, das genau so zu machen. Also wirklich beeindruckend, was da vor sich geht. Ich werde, oder willst du?
Nein, mach du.
Okay, ich werde drei Texte, die sich mit Odyssee befassen, mitbringen. Mhm. Der eine davon von Frau Wilson, einer Prof. Emily Wilson, die lehrt irgendwo in Amerika, sagen wir mal, Themengebiete, bei denen du zuletzt im letzten Podcast sagtest, jetzt kann jeder nochmal auf seinem Gebiet zeigen, dass er da sich auskennt und so. Und ich bin auch an diesen Text rangegangen und dachte mir so, ja gut, es kommt wieder die Nischenforschung über 3000 Jahre alte Literatur und kritisiert Hollywood-Filme. Und sie macht es aber so klug, dass ich sage, das ist eine der Top 3 Filmrezensionen ever, die ich jemals gelesen habe. Also das empfehle ich wirklich jedem, das muss man selber gelesen haben. Sie hat damals überhaupt die Homers Odyssee nach Amerika gebracht. Freut sich jetzt natürlich auch darüber, dass das gerade aus den Buchregalen davonfliegt, weil so viel gekauft wird und so. Aber ihr Umgang mit dem Film ist wirklich toll. Also es ist wirklich ein richtig toller Text. Und den flankieren wir mit zwei anderen Texten, die sich, hatte ich ja schon angekündigt, einmal mit, was hat's mit der Technikkritik und was hat's mit, ist es nicht eigentlich mehr ein christlicher Film? Also steht nicht weniger der Ruhm im Mittelpunkt als jetzt die Sünde und sowas, ne? Dann ein sehr langer Text von Faith Hill, die ja immer in Atlantic dafür zuständig ist, über Familie zu schreiben, über die Romantikflaute zum Thema Ablösung der Kernfamilie und ist die neue Welt eigentlich schon da, während wir die alte in Brand gesteckt haben. Dann, wie gesagt, das Interview mit dem Yome Jemolenko in der FAZ und Alex Reisner hat ja auch im Atlantic und er ist auch, der macht die ganze LLM-KI-Berichterstattung dort, ist der Frage nachgegangen, zerstören jetzt KI-Unternehmen alte Bücher oder wo ist das eigentliche Problem? Und wir haben ja auch nochmal eine Mail bekommen dazu, also es ist ein virulentes Thema. Seit mehr als einem Jahr ist es aktuell, dass Anthropic einen besonders krassen Umgang hat und Buchrücken abschneidet, Bücher scannt und dann einfach auf dem in den Müll wirft, ist ja ein großes Medienthema gewesen. Hier geht der Autor nochmal der Frage nach, welche Bücher sind das und was ist eigentlich das Problem?
Ich habe sehr viele Bücher gelesen, unter anderem das unersättliche Selbst, Phänomenologie des Narzissmus. Denn das ist ja so eine sehr beliebte Diagnose geworden. Alle sind irgendwie narzisstisch und wir leben in einem narzisstischen Zeitalter. Man denkt dabei an Donald Trump, das tun die Autoren auch. Aber es ist jetzt nicht ein Buch, das einfach kulturkritisch auf unsere Gegenwart blickt, sondern erst einmal versucht, sehr genau zu zeigen, was bedeutet eigentlich Narzissmus? Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem Körper und welches haben Sie zu Ihrem Leib? Was ist das eigentlich? Ist das eine große Selbstliebe? Nein, es ist doch eher ein großer Mangel an Selbstsein, den wir diagnostizieren können bei Narzissten. Es ist ein sehr, sehr klar geschriebenes, wahnsinnig gut strukturiertes Buch, das ich vorstellen will. Dann habe ich einen sensationellen Roman gelesen von Ruth Maria Thomas, Die zweitgrößte Liebe, inzwischen schon auf der Bestsellerliste. Es ist ein Buch, das von einer Frau erzählt, die ein paar Schulden hat, die einen kleinen Laden hat, in dem sie selbst Schmuck hergestellt hat, der ist pleite gegangen. Jetzt arbeitet sie in einem Nobelhotel in Hamburg als Rezeptionistin, lernt dann Henry kennen, der aus der besseren Gesellschaft ist, der sogenannten besseren Gesellschaft. Das heißt, er hat eine Eigentumswohnung von den Eltern bekommen. Er verwaltet Vermögen für andere. Er ist nicht superreich, das ist auch wichtig, aber er muss sich keine Sorgen machen, kann immer in gute Restaurants gehen. Und die beiden verlieben sich, der Sex funktioniert wunderbar, aber ist das eigentlich möglich, dass sie diese Klassenschranke überwinden und zu welchem Preis? Wer würde sich von wem wie abhängig machen? Das ist ein ökonomisch auch fabelhaft beobachteter Roman. Und noch ein Roman, vielleicht im Sommer, von Lukas Misa Ninguyen Egger. Zwei Jungs flüchten im Sommer 2007 aus einem Heim und machen sich auf ans Meer, ein Roadmovie, sehr leicht und flockig erzählt, ein Roman, der ein bisschen an Chick natürlich erinnert, aber dann eine eigene Tonalität anschlägt. Dann, wie schon angekündigt, den Text über die Ukraine, wie sich dort die Kriegswirtschaft dann in so ein privates Unternehmertum verwandelt, und wir sprechen noch über Musik.
Sehr gut. Dann sehen wir uns jetzt im Salon, besprechen Theo Baker.
Ja, How to Rule the World. Wir schließen also an unsere großen Lektüren, die wir schon hatten. Wir wollen ja auch wissen, wie funktioniert diese Elite? Wie ist das mit der Meritokratie? Wir müssen auch dann mit diesem Wissen, das wir ja schon angesammelt haben, Theo Baker bereit sein zu kritisieren. Ich bin gespannt, wie weit du da mit mir mitgehst. Wir werden jedenfalls darüber jetzt intensiv diskutieren. Das alles kann man hören, wenn man uns abonniert, das heißt den Salon abonniert. Das ist immer dann die Zusatzfolge zum regulären Podcast. Möglich ist das über Steady, Apple oder Patreon. Am besten auf die Seite neue20er.de gehen. Da kommt man dann zu den entsprechenden Links und dann ist man mit 3 € im Monat dabei und hat dann auch Zugang zu allen vergangenen Salons und kann natürlich auch die Live-Salons nachhören.
So ist es. Bis gleich.
Bis gleich.